herzlich willkommen bei den Predigt-Buddies, zurück aus der Sommerpause. Und gleich zu Beginn haben wir wieder einen ganz tollen Gast. Aber zuerst will ich mal meinen Predigt-Buddy begrüßen. Anja, schön, dich zu sehen.
Hallo, Lea.
Und wir sagen herzlich willkommen, Christian Rommert ist bei uns.
Yay. Hallo.
Hallo. Nicht ganz 100. Folge, aber nahezu. Wir zielen auf die 100. Folge. Wir freuen uns also sehr, dass du da bist.
Mhm. Und Yippie.
Yippie, sagt er. Und Christians Business heißt Leitungskunst. Davon wollen wir gleich noch was hören. Und er war auch Sprecher für das Wort zum Sonntag bei der ARD. Von daher hat er Erfahrung mit Reichweite. Ja, die Predigt-Buddies bewegen sich noch nicht ganz auf diesem Niveau, aber es wird auch immer besser. Christian, schön, dass du da bist. Und verrat uns doch mal, was bietest du an bei Leitungskunst?
Und dann Leitungskunst, ja, mache ich gerne. Also erstmal hallo auch von meiner Seite. Danke für die Einladung, freue mich sehr. Und das Angebot, was wir bei Leitungskunst machen, ist, wir gestalten Dialogformate. Wir haben große Freude dran, Menschen ins Gespräch zu bringen, das Ganze mit dem Stift zu begleiten. Kleine Gruppen, 10 Leute bis große Gruppen, 1000 Leute. Und Dialogformate sind unsere große Leidenschaft.
Was meinst du mit dem Stift begleiten? Also ich weiß es, aber vielleicht wissen es unsere HörerInnen nicht.
Naja, der eine Kanal ist halt das Wort und der andere Kanal ist, Dinge mitzuzeichnen, Dinge mitzuschreiben und damit Einzelbeiträge auch nochmal wertzuschätzen, zu würdigen, in den Raum zu holen. Mhm. Das ist so die Idee.
Cool. Und ich habe gerade gestern bei Insta gesehen, man kann mit dir und einer Kollegin zusammen im Januar ein visionäres Retreat machen. Willst du dafür noch ein bisschen Werbung machen oder ist das schon ausverkauft?
Ja, da gibt es noch den einen oder anderen Platz. Das ist im Kloster Schweinheim, eine schöne Sache. Es kommt so diese, meine Sehnsucht nach dem Transzendenten, nach dem Spirituellen ein bisschen zusammen mit so dem Wunsch, sinnvoll zu leben, Sinn zu suchen, das Warum zu entdecken, Purpose, so diese ganze Frage. Und wir erkunden mit dem Stift und zeichnen Zukunftsbilder. Und zwar am Anfang des Jahres ganz individuelle Zukunftsbilder. Das kann fürs nächste Jahr einfach sein, das kann für 5 Jahre sein. Es soll für Menschen sein, die in Umbruchssituationen sind und sich überlegen, wo will ich eigentlich hin? Also das ist so das Paket. Und das mache ich im Auftrag und mit Bicablo, für die ich unterwegs bin. Genau. Kloster Schweinheim in der Eifel. Große Einladung.
Cool, ja. Ich bin mit einem Bein angemeldet. Ich muss noch gucken, ob ich es hinkriege. Also mich würde es sehr, sehr interessieren. Und ich bin ja auch gerade dabei, mein Business aufzubauen. Und seitdem ist meine Timeline oder wie auch immer es heißt, voll mit Menschen, die mir verkaufen wollen, wie man richtig ein Business aufbaut.
Ja.
Und eine Frage, die mir immer gestellt wird, ist, was sind deine Traumkunden oder TraumkundInnen? Und da wollte ich dich jetzt am Schluss noch fragen, so, was sind deine TraumkundInnen? Also wenn jetzt morgen jemand anruft und sagt, wir würden uns freuen, Sie buchen zu können, welche Fragen müsste der mitbringen? Oder Sie?
Naja, die Person, sie oder er, müsste eine Offenheit mitbringen. Also ich habe das gemerkt, dass ich eher derjenige bin, der im Alten Neues sucht. Also so ganz auf der grünen Wiese Neues zu gestalten, macht mir auch Spaß. Aber ich bin eher jemand, der Transformationsprozesse begleiten möchte. Und die Person sollte eben ein Verständnis dafür haben, dass Veränderungen sich nicht downloaden lassen, einfach nur pflücken lassen und jetzt bin ich der Experte und bringe die 3 Tipps mit, sondern dass das eine Suchbewegung ist, die länger dauert, die auch Ressourcen braucht, vor allen Dingen Zeitressourcen und die Lust hat, halt wirklich auch Neues zu erkunden, also Ungedachtes, noch Ungesehenes zu erforschen. Und da bin ich immer dann ganz leidenschaftlich am Start. Das ist vielleicht so eine Antwort, ist ja vielleicht auf die Schnelle, genau.
Cool. Prima, danke dir. Wir sprechen heute über den 13. Sonntag nach Trinitatis und lesen am Anfang immer den Wochenspruch, der steht im Matthäusevangelium im Kapitel 25, Vers 40b. Christus spricht, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und eine Textlesung ist auch der sogenannte Barmherzige Samariter. Wir werden vielleicht noch darauf zu sprechen kommen, was das mit unserem Perikopentext in dieser Woche zu tun hat. Wir sprechen nämlich heute wieder aus einem Brief oder über einen Brief, 1. Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 12. Und wir haben für den Sonntag am 11. Juni auch schon mal einen Text aus dem ersten Johannesbrief besprochen, die Verse danach oder beziehungsweise ab kurz danach. Also wer in diese Folge nochmal reinhören möchte, die wir für den 11. Juni aufgenommen haben, da ist eine Menge besprochen worden zum Thema Einleitungsfragen. Da werde ich mich gleich kurz fassen. Wir wollen aber erstmal auf den Text hören. Christian, ich bitte dich mal, dass du den Text vorliest und verrat uns noch, nach welcher Übersetzung du das machst.
Ich mache das nach der Guten Nachricht Bibel, die steht bei mir immer an erster Stelle im Schrank.
Hatten wir, glaube ich, noch
also,
nie.
Nee. Nur rum. Guck, ja. 1. Johannes 4, Abvers 7. Meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, der weiß nichts von Gott, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr liebt, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen, doch wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe erfüllt uns ganz.
Dankeschön. Ja, der erste Johannesbrief, wahrscheinlich spät im ersten Jahrhundert geschrieben, wahrscheinlich weite Teile waren ihm vertraut, den AutorInnen vertraut, vom Johannesevangelium auch. Er wendet sich gegen ihr Lehren und er hat eben diese steile Aussagen, Gott ist Licht und auch Gott ist die Liebe, was so steil ja in der Bibel nur hier in diesem Brief steht. Und die Anfangsfrage bei uns ist ja immer, wo dockst du an? Wo gehst du in Resonanz oder auch genau nicht? Und von daher die Frage an dich, Christian, zuerst und dann natürlich auch an Anja. Wo dockst du an, wenn du diese Verse liest oder hörst?
Na, es ist tatsächlich der Begriff der Liebe sofort. Und ich finde das Spannende bei Johannes, das, was mich so sehr interessiert, wo ich so gerne noch viel mehr drüber wissen würde, wie aus dem Donnersohn Johannes der Apostel der Liebe wird. Ne? Also wie die Liebe so einen zentralen Punkt kriegt in seiner Lehre, in seinen Briefen, in der Schule, die dann auch im Anschluss an ihn die Offenbarung formuliert. Also in diesen Texten, die ihm zugeschrieben werden, ist die Liebe, hat so einen zentralen Stellenwert. Und wie funktioniert das, dass der Donnersohn, der Choleriker, der ja auch in den Evangelien wirklich manchmal ätzend und brutal beschrieben wird, der Apostel der Liebe wird. So, und da habe ich sofort ein Gefühl zu oder ein Interesse und da geht sofort was los bei mir.
Ja, danke. Und du, Anja?
Ich habe mich mit Luther vorbereitet und das hat mich sehr angerührt. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und vorher ist davon die Rede, wie die Liebe erschienen ist. Und ich finde so, das scheint so eine Stufengeschichte zu sein, ja. Also darin besteht und darin ist erschienen. Da dachte ich, da möchte ich mal ein bisschen drüber nachdenken. Wie erscheint Liebe und wie erkenne ich, dass Liebe im Raum ist? Und das ist ja hier offenbar keine Liebesgeschichte zwischen Mann und Frau oder zwischen Mann und Frau und Frau, sondern das ist ja irgendwie was also mit Zuneigung, mit natürlicher Zuneigung jetzt erstmal nichts zu tun hat. Und das ist so ein Thema, das mich immer beschäftigt. Meine Gemeinde, die kennt jetzt seit 14 Jahren, dass ich darüber spreche und das sozusagen mit ihnen 14 Jahre lang schon meditiere und durchkaue, was es bedeutet, es zu lieben und was ist, wenn ich nicht lieben kann oder wenn die Liebe endet. Ja, das hat mich so ein bisschen beschäftigt.
Und was ist dann,
wenn die Liebe,
wenn die Liebe endet oder wenn man dich lieben kann? Mhm.
Ja, ich habe da keine Antwort drauf. Also ich kann ja nur in mein Leben hineingucken und dann feststellen, dass die Liebe, glaube ich, nie ganz endet. Sie wird brüchig unter Umständen. Und dann brauche ich einfach Zeit mit mir selbst, muss mich selbst finden, selber gucken, wo stehe ich denn gerade, was ist denn mein Thema, warum bin ich denn so betroffen davon, dass die Liebe geendet, ob meine Liebe endet oder die Liebe zu mir geendet ist. Das ist, glaube ich, dann dabei auch dahingestellt. Es tut in jedem Fall weh und damit, das heißt, dann bedeutet Auseinandersetzung und gucken, warum tut es jetzt weh und was genau tut da weh. So.
Ja. Ja, wir hatten ja auch für den 11. Juni darüber gesprochen, wie merkt man denn, dass man in der Liebe ist? Mhm. Ne? Das war ja so eine offene Frage. Mhm. Und im Nachhinein habe ich noch so gedacht, ich merke es vor allem, wenn ich es nicht bin.
Ja, so. Okay, interessant.
Mhm. Ja. Ich bin diesmal angedockt da, dass ich dachte, es ist so cool, dass Gott hier über die Liebe definiert wird. Also, wenn man liebt, dann kennt man Gott. Also, dann kennt man was von ihm und es geht ja auch um das Verbundensein. Und da dachte ich, das ist irgendwie cool. Also es geht nicht irgendwie darum, sich besonders gut in der Tora auszukennen. Man könnte auch steil sagen, es geht auch nicht darum, getauft zu sein. Also sondern diese Verbundenheit und dieses, ob man was von Gott erkennt oder von Gott versteht, wird hier über die Liebe definiert. Und das finde ich, das gefällt mir sehr gut. Das ist auch so, es ist ja fast gar nicht irgendwie konfessionell oder es ist auch eigentlich religionsübergreifend oder es ist also, es hat fast eigentlich gar nicht irgendwie, es hat gar nichts was mit Dogma zu tun. So. Ja, Christian, du hast ja schon ein bisschen was gesagt. Willst du noch mal weiter ausführen, was so deine Gedanken sind, wo du so andockst?
Na, ich habe bei dem, was ihr eben gesagt habt, so gedacht, bei Johannes in der Biografie ist es halt, also ich glaube, wo ist der Switch, wo verändert sich was, wo bewegt sich was? Und für mich ist eine der Schlüsselszenen tatsächlich die Szene am Kreuz, wo Petrus kriegt die Berufung, weide meine Lämmer, ne? Also gründe die Gemeinde, Fels der Gemeinde, und Johannes kriegt die Berufung, kümmere dich um meine Mutter.
Ja, werde Sohn.
Genau, werde Sohn. Und es ist halt, da erlernt Liebe in der engsten Einheit, in der kleinsten Einheit, in der Zweierbeziehung, so, ne? Und da verändert sich sein Ego. Also, und da wird er offensichtlich weich. Vielleicht auch, wo er die mütterlichen Anteile entdeckt oder die weiblichen Anteile, wenn man es mal so sagen will, oder sowas. Also das ist so, scheint so ein Zwisch zu sein, ne, vom Donnersohn auf dem Weg zum Apostel der Liebe. Und da suche ich natürlich für mich auch Anschluss. Ne? Ich glaube, ein liebevoller Mensch zu sein, gelingt mir auf der Bühne ziemlich leicht, im Alltäglichen mit Katrin, meiner Frau, mit unseren Kindern. Die kennen die Geschichten, wo es mir nicht gelingt, noch viel besser. Ne? Und das ist das Trainingsfeld so. Ne? Und dann wird es halt, das finde ich auch, Lea, was du sagst mit dem, es wird gebunden an Gott. Das sind die göttlichen Momente, so, wo echte, ego-befreite, aufrichtige, schöne Liebe geschieht, so. Das sind magische, göttliche Momente, wo ich auch nicht mehr trennen kann, war es Gott, war es der Mensch, was war es eigentlich, so, dann wird es dicht. Ne?
Ja, darum hatte mir das auch so gut gefallen in der Übersetzung der Basisbibel, dass sie von verbunden spricht, weil ich merke, ich habe da so einen Zugang zu. Das wurde natürlich auch nochmal gepusht durch Pandemie, also auch zu merken, wie und mit wem und auch auf der spirituellen Dimension, wie bin ich verbunden so und wie viel mir Verbundenheit einfach bedeutet. Darum fand ich das schön, wie hier die Verbundenheit mit Gott beschrieben wird durch die Liebe. Und das haben Anja und ich hier in diesem Podcast schon ganz oft besprochen, dass ja die Liebe zu Gott keine Einbahnstraße ist. Also wir sind ja immer gleichzeitig aufgefordert oder ermutigt, wer Gott liebt, liebt auch seine Mitmenschen. Und ich glaube, das kennen wir alle, dass das leichter ist, das zu predigen, als 24/7 hinter der eigenen Haustür zu leben, wo man doch, wo auch alle Familienmitglieder wissen, wie ungehalten man sein kann. Ne? Magst du nochmal reagieren, Anja?
Ja, ich überlege gerade, ich merke, dass in mir so ein bisschen nicht ein Widerspruch entsteht, aber eher so eine Frage, was ist denn, wenn die Forderung nach Liebe missbräuchlich geschieht. Da ist ja gerade in Kirche auch sehr, sehr viel wirklich kaputt gemacht worden, aber auch in Familien. Du hast von Familie gesprochen, Christian. Ich glaube, dass auch meine Kinder natürlich davon ein Lied singen können, dass ihre Mama jetzt nicht 24/7 die liebevolle, überhaupt was heißt es, liebevoll zu sein, Mama ist. Ne? Ich glaube, dass zur Liebe auch die Korrektur gehört. Bin ich mir ganz, ganz sicher, das ist Ausdruck von Liebe. Eine Ausdrucksform von Liebe? Oder kann es sein? Und ich merke, dass ich so in den letzten Wochen so ein bisschen stärker damit umgehe, was bedeutet es denn tatsächlich zu lieben? Also wir können jetzt natürlich das Samaritergleichnis rausholen. Das hast du ja zu Beginn schon gesagt, Lea, ne? Dass wir jetzt mit der Frage, wer ist denn mein Nächster, jetzt auf das Samaritergleichnis eingehen könnten. Aber es ist halt auch nur eine Facette der Liebe, der Nächstenliebe dann nämlich. Und ich frage mich halt, gibt es Grenzen für die Liebe oder auch gibt es auch Grenzen für die Forderung nach Liebe? Also das geht gerade bei mir so ein bisschen mit. Und ich merke, dass ich Vers 10 den Anfang ja toll finde. Darin besteht die Liebe, dass er uns zuerst geliebt hat. Und dann steht da, und gesandt hat seinen Sohn als zur Versöhnung für unsere Sünden. Und ich merke, das ist für mich gerade, wenn ich das predigen, ich werde das ja predigen wahrscheinlich, wird mir schwerfallen, das zu übersetzen. Was bedeutet das? Was bedeutet das ganz genau? Bin ich gerade ein bisschen ratlos. Würde ich gerne übergehen, den Vers, über den Teilvers jedenfalls. Ja, also Gott gibt seinen Sohn, darin besteht die Liebe, dass er seinen Sohn gibt. So könnte man ja das reduzieren, wenn man, sagen wir mal, den ganzen Wasserdampf raussaugt, den Herd richtig heiß macht und sagt, alles, was irgendwie Beiwerk ist, weg, dann würde heißen, darin besteht die Liebe, dass er seinen Sohn gesandt hat zur Versöhnung für unsere Sünden.
Ja, die Bibel in gerechter Sprache übersetzt, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass Gott uns geliebt und ihren Erwählten als Überwindung unserer Gottesferne gesandt hat. Und es gibt im Glossar von der Bibel in gerechter Sprache in der Online-Variante, da geht Frank Krüsemann genau darauf ein und sagt, was geht es jetzt hier um das Sühneopfer? Und er beschreibt, das ist ja dieses Wort, das griechische Wort, wie heißt es? Hilasterion oder so. Und das beschreibt eigentlich diese Decke über der Bundeslade, wo dieser Ort ist, wo Beziehung wieder gekittet wird und so. Und so habe ich ihn verstanden, dass es hier jetzt nicht so sehr um den Sühnetod oder das Sühneopfer geht, sondern um ein Ritual, was Beziehung wiederherstellt. Und darum wird unter anderem auch in den Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext eben darauf hingewiesen, dass es gut ist, dass die Bibel in gerechter Sprache hier von Gottes Ferne überwinden spricht.
So. Ja, sehr gut.
Ja.
Vielleicht ist das so eine Brücke, die man schlagen kann. Also es geht um einerseits dieses Verbundensein und wie erlebe ich denn auch dieses Verbundensein und dass Jesus Christus mit seiner Vision von einer besseren Welt, von seiner Vision, wie wir Gemeinschaft leben können, wie wir miteinander verbunden sein können, ja dadurch, durch sein ganzes Sein, die Nähe Gottes mitbringt. Also und auch das Reich Gottes ist nah, ne? Durch die Verkörperung Jesu sozusagen. Und einfach durch sein Sein wird schon Gottes Ferne überwunden, weil er diese, ich sag's jetzt mal mit meinen Worten, die sind vielleicht theologisch nicht richtig, repräsentiert so, ne?
Oh, das hilft mir. Also, weil für mich ist auch dieser Vers eine totale Störung gewesen. Weil es ist dann mit dieser Aufforderung, und jetzt liebt, weil Gott hat euch geliebt, das ist halt, da klingt bei mir so viel. Also ich kenne das selber so, Gott hat mir vergeben, du musst mir vergeben. Und vergeben heißt Gehirnwäsche, heißt irgendwie gar nicht mehr sich erinnern, was da er auch für krumme Sachen gemacht hat und wie schlimm das war, sondern einfach so tun, als wäre nichts gewesen. Und das kann es ja nicht sein. Also, und deshalb, das so zu lesen, es ist die Trennung vor Gott, also dieses grundsätzliche Abgeschnittensein vom Leben, was hier gelöst werden soll und nicht zwischenmenschliche Fehltritte, schwamm drüber. So, das hilft mir sehr. Danke, Lea.
Ja, man würde ja in der Seelsorge auch immer sagen, vergeben und lieben kann man nicht müssen, ne? So, und ich finde, das ist jetzt natürlich sehr, sehr alt, ja, aber in diesem Film, wenn wir uns mal zurückerinnern, vor 100 Millionen Jahren bei Bruce Allmächtig, wird es, finde ich, grandios dargestellt, also dass der ja dann diese ganze Macht hat, die von Gott übertragen, aber was er eben nicht machen kann, ist, dass seine Frau oder seine Freundin, die er da so verletzt hat, wieder liebt, sozusagen, und das ist ja dann so, warum kann er das nicht machen, dass sie ihn wieder liebt. Und dann ist ja so, dass Gott dann im Prinzip so sagt, ja, willkommen in meinem Leben. So, ja.
Genau.
Und das glaube ich, dass das vielleicht den Autoren des ersten Johannesbriefes auch klar war. Also die Liebe zu Gott ist keine Einbahnstraße, da kommt einfach die Liebe zu den Mitmenschen. Und Christina Brudereck würde immer sagen, dass wir uns von Gott lieben lassen sollen, um dort wieder aufzutauchen, wo Menschen Gottes Liebe oder Liebe brauchen, sozusagen, ja. Und das funktioniert aber auch, glaube ich, wirklich erst durch diese Zuerst-Liebe, die hier so stark betont wird, ne? Das, also erstmal ist ja, Gott hat zuerst geliebt, fertig, aus, ne?
Ja. Ich merke, ja, ich finde das auch sehr tröstlich und sehr hilfreich, dass sozusagen, also eine der ersten Lektionen, die ich hier in Lesum gelernt habe, war, dass das Schuldigwerden vor Gott die Frage ist, sollte Gott gesagt haben, sollte Gott es ernst meinen mit seiner Liebe. Fand ich einen spannenden Aspekt damals und heute denke ich, ja, ich würde aber gerne dabei stehen bleiben, mich erstmal lieben zu lassen und zu verstehen, dass ich geliebt bin, ehe ich gefüllt und angereichert mit Liebe imstande bin, das, was dann in mir überfließt, weiterzugeben. Und ich merke, dass ich viel, viel, viel zu schnell, und auch in meiner Gemeinde gibt es Menschen, die viel, viel, viel zu schnell das, was sie empfangen haben, sofort weitergeben wollen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die Krux, vor allem in Freikirchen, habe ich den Eindruck, dass es immer so eine Handvoll oder zwei Hände voll Menschen gibt, die, welche Motivation auch immer dahinter steht, das wage ich gar nicht in der Allgemeinheit zu sagen, aber die dann sofort das, was sie empfangen haben, weitergeben und damit du hast mir Liebe gegeben, also muss ich sie weitergeben. So, also weißt du, so, da merke ich da,
das ist wieder das Müssen, ne? Stehen
bleiben.
Das, ja. Ganz genau. Das ist wieder das Müssen.
Und das ist ja, ob wir, auch wenn wir uns Mühe geben, also ich bemühe mich ja seit geraumer Zeit, nicht mehr aber zu sagen, sondern und, weil ich mich dadurch zwinge, das, was ich vorher gesagt habe, wirklich anzuerkennen und eine Lösung zu finden, wie ich meine Argumente, die außerdem noch im Raum stehen, mit dazustellen kann. Und so ist es genauso mit dem Lieben. Ja, wir wissen alle, dass das mit dem Müssen nicht richtig ist und trotzdem ist das Müssen in uns. Es ist einfach da. Und das würde ich gerne auch in so einem Gottesdienst zur Sprache bringen. Auch gefördert durch solche Texte und durch jahrhundertelange Auslegung dieser Texte, auch durch, sagen wir mal, problematische oder zumindest herausfordernde Übersetzungen des Textes und unsere Unfähigkeit, so zu denken, wie natürlich die Schreiber der Johannesbriefe gedacht haben. Diese Übersetzungsarbeit ist so wahnsinnig schwer, finde ich. Gerade wenn es um die Liebe geht, weil die Liebe ja so ein Riesenthema ist. Es gibt aber Millionen Filme und Gedichte und Bücher und weiß ich was über die Liebe. Und alles ist immer nur ein Randtasten. Ja.
Ja.
Fällt mir übrigens Offene See ein, fällt mir gerade dazu, ne? Von Benjamin Myers, Offene See. Mm. Das, was die Darcy macht, ist aus meiner Sicht Lieben. Und zwar, weil sie selber randvoll mit Liebe ist. Lesetipp, Lesetipp, Lesetipp. Auch wenn du keine Ferien mehr hast, lies Offene See von Benjamin Myers. Schaff die ersten 30 Seiten, danach wird es richtig geil.
Ja. Ich hätte auch einen Tipp,
wo man
Liebe lernen kann. Für mich ist die Serie Ted Lasso tatsächlich eine Serie, die eine Person, die Geschichte einer Person erzählt, die in einem toxischen Umfeld Raum für die Liebe hält. Und Liebe im Sinne von Leidenschaft, von Engagement, von Wertschätzung, von Dankbarkeit. Auch wenn du keine Zeit hast, schaut Ted Lasso.
Ja, super, vielen Dank. Also ihr lieben beiden, was würdet ihr sagen, was ist das Evangelium, was ist die gute Botschaft des Textes oder was atmet sie für euch heute, jetzt und hier?
Ich glaube, ich will mich gleich mal vordrängen, bevor Christian sagen, was sagen darf.
Ja, ladies first.
Ein ganz kleines Wort, da steht unter, in Vers 9, jedenfalls bei Luther, steht unter, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns. Und unter meint in diesem Zusammenhang ja nicht, dass es sich unterordnet, sondern dass es sozusagen Teil von uns ist. Also überall schon da, überall, wo wir sind. Und ich glaube, das ist also für mich jedenfalls was, wo ich gerne, vielleicht könnte man, würde ich meine Predigt mit dem Arbeitstitel versehen, die Liebe Gott, oder Gott, ja, nee, die Liebe Gottes unter uns oder die Liebe unter uns oder irgendwie so. Ja.
Was passt zu diesem, also unter. Zu diesem Salzwort, ja. Ne? Also die Aufgabe von Salz ist ja, sich unterzumischen.
Genau.
Und ja, die Bibel in gerechter Sprache sagt, die redet von sichtbar. Also durch Jesus Christus ist die Liebe sichtbar.
Okay.
Ja, danke. Also, schönes Evangelium.
Also für mich ist es, niemand hat Gott jemals gesehen. Ich finde, das ist so eine reelle, oder das bringt mich so auf den Boden der Tatsachen, was wir über Gott sagen, ist alles Stückwerk. Wir sollten lieber schweigen, habe ich so das Gefühl, von Gott schweigen lernen, bevor wir wieder von ihm Gott reden. Aber dann, doch wenn wir einander lieben, dann wird es erfahrbar, dann wird das Göttliche sichtbar. Und das ist für mich Evangelium, weil ich mich selber so ein Stückchen als religiösen Linkshänder und Legastheniker, sage ich mal, auch wenn das alle Linkshänder, herzliche Grüße, ich meine es nicht so, aber es beschreibt so ein bisschen meine Mühe, Gott zu glauben. Und aber in der Liebe wird es möglich. Das ist für mich tröstlich, das ist Evangelium.
Ja. Ja,
cool, von Gott erstmal wieder schweigen lernen, das ist was ich total wichtig finde. Es ist voll gut, dass du das sagst, Christian. Ich hatte gerade so eine spannende Debatte mit einem Paar über eine Formulierung einer Frau in meiner Gemeinde, die versucht hat, die Geschlechtslosigkeit Gottes durch Gott und Göttin nebeneinander zu stellen. Und das hat natürlich für Unmut gesorgt. Und ich habe so gemerkt, dass ich mit den beiden vor allem erstmal darüber übereinkommen muss, dass wir Gott gar nicht beschreiben können. Ob wir jetzt das Ganze maskulin oder feminin oder sächlich oder sogar es wagen, wie die Juden, den Gottesnamen gar nicht auszusprechen, sondern Umschreibungen zu finden. Und dann lieber schweigen und darüber staunen, dass ich eigentlich nichts sagen kann. Ja, danke. War nochmal wichtig für mich.
Ja. Ich überlege, wie man das in einem Podcast-Format umsetzt.
Schweigen. Gibt es nicht so ein Musikstück?
Ja.
Wie heißt es?
Aber es ist genau so und so viele, ne? Jahrhunderte, tausend Jahre Schweigen, bis der nächste Ton kommt. Ne?
Genau. Ja, dann haben wir bestimmt bald die Reichweite, wie das Wort zum Sonntag.
Ja, kann sein.
Ja, also ich...
Hast du gerade gesagt, kann sein? Jetzt auf. Oh mein Gott. Wir sind ja gebeten worden, dafür zu sorgen, darf ich das sagen? Wir sind ja gebeten worden, dafür zu sorgen, dass wir nicht mehr eine Sommerpause machen.
Ah.
Das spricht ja eigentlich gegen das Schweigen.
Das stimmt. Also, Evangelium, ich habe vorhin so gedacht, was mich so einnimmt, ist, dass Gott so über die Liebe definiert wird oder dass das so, also zumindest dieses Gott ist die Liebe, das ist ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist ja nur da so steil und das finde ich irgendwie schön, also dass das so die Visitenkarte Gottes ist und das als Marker genommen wird, ob du überhaupt was von Gott erkennst, natürlich nur Stückwerk oder nur ganz bisschen und nie ganz, und aber dass das so, ja, dass man überhaupt diese Gotteserkenntnis über die Liebe definiert oder das so zum Marker nimmt. Das nimmt mich sehr ein, hier im ersten Johannesbrief. Und überhaupt auch dieser Satz, Gott ist die Liebe, das habe ich ja auch das letzte Mal gesagt, am 11. Juni oder für den 11. Juni, das ist so ein Brett, auf dem ich stehe. Das ist so irgendwie so ein Fundament für mich. Gestern haben hier gerade zwei Zeugen Jehovas hier geklingelt und ich dachte erst, die würden eine soziologische Studie machen, weil sie mich gefragt haben, wie es mir gelingt, denn optimistisch zu bleiben. Und dann habe ich kurz überlegt und habe gesagt, dass es für mich schon einfach diese Hoffnung darauf ist, dass Gott die Liebe ist und dass die Liebe zum Ziel kommt. So, ja. Und habe dann gefragt, warum sie das wissen wollen. Und dann haben sie gesagt, sie haben auch was für sich gefunden, den Glauben. Und dann habe ich gedacht, ach ja, so ist das. Okay. Und von daher möchte ich diesen Text auf jeden Fall nicht vermissen. In der Bibel, der würde mir sehr fehlen. Und das ist für mich auch so ein Text, wenn ich gezwungen wäre, ein Jahr lang immer den gleichen Text zu predigen, dann würde ich wahrscheinlich Gott ist die Liebe wählen. So, und das ist für mich auch Evangelium.
Ja. Mhm. Total interessant. Aber du würdest es dann schon mit anderen Texten in den Dialog bringen, oder? Oder würdest
du? Ich würde, wie ich gerne immer alles in den Dialog bringe, würde ich das auch da machen.
Mir ist nämlich gerade noch was eingefallen.
Ja, bitte.
Der 11. Sonntag nach Trinitatis, da ging es ja um Lukas 7, um diese Frau, also Sondergut von Lukas, um die Frau, die beim Pharisäer Simon einkehrt und Jesus die Füße wäscht mit ihren Tränen und mit den Haaren trocknet und mit kostbarem Salböl salbt und so. Und da ist mir was aufgefallen, was mir noch nie zuvor aufgefallen ist. Der Text endet mit geh in Frieden, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Und da steht nicht, wie bei der Ehebrecherin, die gesteinigt werden soll, sündige in Fort nicht mehr, sondern da steht einfach nur, geh in Frieden. Und das ist für mich so eine krasse, wichtige Aussage von Liebe, jemanden gehen zu lassen und von ihm nichts zu fordern, sondern einfach nur zu sagen, geh in Frieden. Und das korrespondiert mich mit diesem Text. Und das haben wir ja schon mal festgestellt, dass diese Texte ja wirklich aufeinander aufbauen. Und mich fasziniert es so, dass es in diesem Jahr so wahnsinnig viel um die Liebe geht und um dieses Weiten des eigenen Horizontes und so. Genau, der Schluss. Das wollte ich nochmal unbedingt loswerden.
Haben wir ein Zeitproblem oder kann ich an der Stelle Gossip noch einbringen?
Du kannst
Johannes,
auch
Johannes Gossip.
Ja,
also die frühen Jahrhunderte nach Entstehung der Bibeltexte, die es da gibt, beschreiben, dass es eine Beziehung gegeben haben könnte zwischen Johannes und eben dieser Maria Magdalena, die auf der Hochzeit zu Kana auseinandergegangen ist, weil Johannes sich entscheidet, Jesus zu folgen. Und Maria Magdalena, dieses ausgeschlagene "Du wirst meine Frau" Versprechen von Johannes, so sehr verletzt, dass sie komplett in die Partyszene abtaucht und letzten Endes Prostituierte wird und so weiter. Dann findet sie ja auch zum Herrn. Und die beiden werden immer noch kein Paar, aber beide gehen den ähnlichen Weg, nämlich Maria Magdalena zieht sie zurück, wird Einsiedlerin und pflegt ihre Liebesbeziehung als Braut Christi zu Jesus, eine der ersten praktisch, die mönchisch lebt und oder nonnisch, klösterlich lebt. Und Johannes ist ja auch derjenige, der einsam auf der Insel Patmos dann ist. Und also ihr Glaube, bei beiden hat der Glaube einen ganz, ganz tiefen innerlichen Aspekt. Die suchen das Innere und nicht so stark ins Äußere. Das ist Gossip zu Johannes und Maria Magdalena.
Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich bei euch beiden. Vielen Dank für diese Folge. Hat mir viel Freude gemacht. Und dann verabschieden wir uns mal. Und sagen alles Liebe, ganz viel Inspiration für alle, die sich mit dem Text auseinandersetzen wollen oder auch eine Predigt vorbereiten. Dafür ganz viel Segen. Alles Liebe.
Alles Liebe.
Alles Liebe. Tschüss. Ciao. Tschüss.
Bis nächsten Montag mit den Predigt-Buddies.